Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht im Tod bleiben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Vater im Himmel, wir haben Grund zur Freude, einen Grund, den niemand wegnehmen kann, die Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir, dass er sein Leben hingegeben hat für uns und dass er auferstanden ist und wir durch ihn leben für Zeit und Ewigkeit. All das verwandelt unser Leben, diese Zukunft, die du uns schenkst, über dieses Leben und über das Sterben hinaus. Wir kommen heute an diesem Tag zu dir, um dich zu feiern, dir zu danken, dass du solch ein Gott bist, der uns mit Güte und Barmherzigkeit begegnet, der sich unser erbarmt und uns erlöst. Wir danken dir, dass wir dein sind, geliebte Kinder durch Jesus, deinen Sohn. Und so bitten wir dich, sende jetzt deinen Heiligen Geist, dass wir dein Wort des Lebens hören, hören mit dem Herzen, es begreifen und dir vertrauen. Wir danken dir. Amen. Als Lesung hören Sie ein Wort aus dem Kolosserbrief im ersten Kapitel ab Vers 15. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er, Jesus Christus, ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus Christus alle Fülle wohnen sollte und Gott durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit euch allen. Amen. Zur Predigt hören Sie ein Wort aus dem Lukas-Evangelium im 24. Kapitel ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern Jesu nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie noch so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, mit Namen Kleophas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden es genauso, wie die Frauen berichtet hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Christus nicht all das leiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus aber tat, als wollte er weitergehen. Doch die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibe doch bei uns, baten sie, es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten Jesus. Doch im selben Augenblick verschwand er und sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis der Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten auch die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn Jesus erkannt hatten, als er das Brot für sie brach. Herr, segne und regiere unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Versetzen wir uns mal einen Moment in die Situation dieser 2 Jünger. Jesus ist gestorben, sie haben es gesehen, er wurde ins Grab gelegt und sie trauern. Und sie haben einen Entschluss gefasst. Wir wollen nicht mehr daran rühren. So viele Träume, so viele Erwartungen hatten sie für das Leben mit Jesus, mit ihm gemeinsam. Und nun ist alles verloren. Die Emmaus-Jünger, so nennt man sie, denen geht es hier so. Sie wollen nichts mehr spüren, nicht mehr mit den anderen darüber reden. Es ist für sie unerträglich. Nur noch fort. Fort von Jerusalem, fort von den Menschen, die mit Jesus vertraut waren und die genauso in dieser Trauer feststecken. All ihre Hoffnung ist gestorben mit diesem, dass Jesus dort am Kreuz gestorben ist und nun begraben wurde. Selbst erstaunlicherweise die Nachricht der Frauen, dass sie den Leichnam nicht gesehen haben, dass der Engel ihnen erschienen sind, die gesagt haben, Jesus lebt, selbst das bringt sie nicht aus ihrer Trauer heraus. Und auch als andere von den Jüngern dorthin laufen, es genauso bestätigen. Nein, sie wollen nicht mehr neu hoffen. Sie wollen sich nicht wieder auf einen Funken Hoffnung einlassen. Sie haben keine Kraft mehr. Dass Jesus aus dem Tod kommt und wieder lebt, das ist etwas, was für sie überhaupt nicht zu begreifen ist. Und sie wollen keine neue Enttäuschung riskieren. Sie wollen nur noch fort und sie wollen nach Emmaus, das Dorf, in dem sie aufgewachsen sind. Vielleicht verbinden sie damit wenigstens ein winziges Stück von Geborgenheit. Geborgenheit, die sie so dringend brauchen und die ihnen in alle Stücke zerschlagen worden ist. Innerlich tut ihnen alles weh, da ist nur noch Schmerz. Sie fühlen sich so fremd in dieser Welt, so verloren, so ohne jeden Halt, weil Jesus, dem sie ihr ganzes Herz anvertraut haben, ihr ganzes Leben, nicht mehr da ist. Ihre ganze Weltsicht ist zusammengebrochen und nicht nur die Weltsicht, sondern auch ihre Vorstellung von Gott. Warum musste dieser Mensch sterben? Er hat nur Gutes getan. Er hat Menschen geheilt. Er hat wunderbare Worte des Lebens erzählt. Er hat von Gott, seinem Vater, gesprochen. Warum musste das geschehen, so vor der Zeit, und warum auf diese grausame Weise? Das sind alles Fragen, die wir selber kennen, wenn ein geliebter Mensch von uns geht. Und doch quält die Jünger noch eine andere Frage. Jesus ist doch Gottes Sohn. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du nicht eingegriffen? Warum hast du den Lauf der Dinge und die Willkür der Menschen nicht gestoppt? Warum durften sie Jesus, der so gut war, wie einen Verbrecher ans Kreuz schlagen und töten? War er nicht dein Sohn, Gott? War er nicht der, an dem dein Herz hängt, von dem du gesagt hast, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den ihr hören sollt? Er ist doch in die Welt gekommen, deine Macht und deine Liebe zu bezeugen, dein Reich aufzurichten. Wieso durften die Menschen das mit ihm tun? Eins ist ihnen klar, Jesus hätte das Potenzial gehabt, die Welt umzukrempeln, sie zu einem guten Ort zu machen. Er hätte die Menschen hinter sich bringen können und die Mächtigen, die Ungerechten, die hätte er in die Schranken weisen können. Er hätte das gekonnt. Und das waren ja auch ihre Erwartungen und ihre Träume, dass Jesus sein Reich aufrichten wird und auch sie dort ihren Platz haben, mit Jesus dann geherrscht hätten. Sie haben gehofft und erwartet, dass Jesus die Welt und die Menschen von innen her verändern kann. Es hätte nicht in Frage kommen dürfen, dass er so stirbt. Und das beides. So über diese Dinge reden sie miteinander auf dem Weg. Ja, und dann sind sie auf einmal nicht mehr zu zweit, sondern Jesus geht an ihrer Seite. Und es ist erstaunlich, dieses Wort, wo es heißt, ihre Augen wurden gehalten. Sie sahen ihn nicht, sie erkannten ihn nicht. Es ist immer Gottes Geschenk, wenn wir Jesus erkennen. Aber zunächst ist es nötig, dass sie ihr Herz ausschütten dürfen, so wie es ihnen geht. Die Dinge, die sie bewegen, müssen ausgesprochen werden. Sie müssen sich selber darüber klar werden und auch dieses Ehrlichsein voreinander. Sie fragen, sie erzählen und Jesus öffnet ihnen das Verständnis der Schrift. Die Jünger hatten gedacht, Gott käme auf die übliche Weise und würde mit Macht und Gewalt sein Recht durchsetzen. Aber Gott tut das anders. Schuld und Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit der Welt liegt auf Jesus, auf ihm allein. Er stirbt diesen einsamen, grausamen Tod, um die Gottlosigkeit dieser Welt zu beseitigen. Die Welt, in die wir hineingeboren werden, die uns prägt, sie ist so kaputt, dass sie nicht mit ein bisschen Reparaturmaßnahmen in Ordnung gebracht werden könnte. Sie ist so weit entfernt von der Liebe, von der Herrlichkeit Gottes, von dem, was Gott ausmacht, dass sie mit den Mitteln und Möglichkeiten dieser Welt, die uns in dieser Welt zur Verfügung stehen, nicht repariert werden kann. Geschweige denn gerettet werden kann. Diese Welt, so wie sie ist, mit Leid, mit Krankheit, mit Missverstehen und Hass, mit dem Tod, all das Folgen des Getrenntseins von Gott, all das muss weggetan werden. Das kann nicht repariert werden, das muss aufgelöst werden und Gott muss eine neue Welt schaffen, eine Welt, in der geschieht, was er möchte. Siehe, ich mache alles neu, wird Gott sagen. All das wird neu geschaffen, damit es seinem Wesen und seiner Herrlichkeit entspricht. Und auch der Mensch kann nicht einfach so repariert werden, ein bisschen hier verändert, dort verändert und dann sei er so, wie Gott es möchte. Der Mensch soll wieder neu geschaffen werden nach dem Ebenbild Gottes. Er muss heilig und gerecht werden. Und das kann nicht durch ein bisschen Veränderung geschehen. Gott selber wird uns neu schaffen in Jesus Christus. All diese Gottesferne, all dieses Leugnen Gottes und gegen ihn streiten und das, was daraus folgt, liegt auf Jesus. Er ist für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Darum musste Jesus leiden und sterben. Darum musste er sein Leben hingeben, damit wir neu geschaffen werden und damit wir teilhaben an dem Leben Gottes, an dem ewigen Leben, als Geschenk. Stellvertretend für uns tut er das und befreit uns damit von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Durch die Auferstehung Jesu Christi nimmt er die Macht dem Tod und all dem, was uns zerstören will, und schenkt uns eine neue Schöpfung, dass wir eine neue Schöpfung sind, Gottes Kinder. Jesus erklärt ihnen das alles. All das ist schon vorausgesagt worden, dass es nur auf diesem Weg geht, Mose und bei den Propheten. Es ist Gottes Tat und mit der Auferstehung Jesu Christi setzt Gott ein Ausrufezeichen hinter all das, was Jesus getan hat. Hinter sein Leiden und Sterben setzt er dieses Ausrufezeichen. Ja, es ist meine Tat der Rettung, der Versöhnung. Meine Tat, damit ihr neu werdet und diese Welt neu wird. In Jesus sind wir Kinder Gottes. Das erklärt er ihnen. Und während sie gegangen sind, ist die Zeit verflogen im Nu. Die 2 Stunden sind rum und es ist fast Abend. Und nun sind sie in Emmaus angekommen. Jesus tut so, als würde er weitergehen. Es ist immer unsere Entscheidung, ob wir nur hören wollen und vielleicht mit dem Verstand verstehen oder ob wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen, ihn in unserer Nähe haben. Und das sagen die Jünger, bleibe bei uns, es will Abend werden. Und das ist auch im übertragenen Sinne gemeint, wir brauchen deine Nähe, wenn es schwierig ist, wenn wir nichts verstehen. Bleibe bei uns, und sie erweisen Jesus die Gastfreundschaft. Und erst hier, während sie gemeinsam das Abendessen essen und Jesus als der Gast das Brot brechen darf und Gott dankt, erst da werden ihnen die Augen geöffnet. Und weil sie Jesus nun erkennen als den Auferstandenen, er ihnen persönlich begegnet ist, da ist aller Zweifel verflogen, alle Traurigkeit verflogen. Da ist wieder neue Zukunft, neue Hoffnung. Und diese Begegnung mit Jesus bringt sie wieder zurück auf den Weg zu den anderen Jüngern. Das alte Leben ist nicht abgebrochen. Es wird nur in einer ganz neuen Weise gelebt, weil Jesus der Gekreuzigte und der Auferstandene ist. Ein Leben aus Gott und ein Leben mit ihm. Jesus wird jedem der Jünger auf ganz persönliche Weise begegnen, damit ihnen das wirklich ins Herz geschrieben ist, dass er der ist, der auferstanden ist und nun von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Das verändert unsere ganze Welt. Das ist das, was uns diese Zukunft bei Gott zusichert. Ein Leben nach diesem Leben und schon hier ein Leben in dieser Qualität, die Gott schenkt, als seine geliebten Kinder. Amen. Lasst uns beten. Jesus, wie oft ist das so, dass wir dich nicht verstehen? Und auch das Wort vom Kreuz und dass du dort für uns gestorben bist, können wir nicht von uns aus begreifen, warum das so sein musste. Aber wir danken dir, dass du uns offenbarst, wer du bist. Dass wir das wissen dürfen, in einer tiefen Gewissheit, die tiefer reicht als unser menschliches Verstehen. Diese Gewissheit, dass wir in dir Leben haben. Dass du uns erlöst hast von aller Schuld und aller Zerstörung. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern du, der du das Leben selbst bist. Aus Liebe zu uns hast du das getan. Erstaunlich und wunderbar. Und wir danken dir. Und wir bitten dich, dass unser ganzes Leben dich rühmt und dich ehrt, der du alles für uns gegeben hast, damit wir Leben haben aus Gott. Wir danken dir. Amen. Lass uns nun beten, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen.